Südtirols katholische Jugend präsentiert Glaubenstag, auf ein Ratscher über Gott, diesmal im Fokus, woran hältst du dich? Biblische Gesetze im Check, mit Moderatorin Sophie Eckel und Michael Mayer. Er ist Theologe und Pastoralassistent bei Südtirols katholischer Jugend.
Hallo Michael, schön, dass du dabei bist beim Glaubenstag zum Thema Woran hältst du dich? Biblische Gesetze im Check. Du bist Doktor der Theologie und bist Pastoralassistent bei Südtirols katholischer Jugend. Und das Thema, über das wir heute reden werden, das begleitet dich schon eine ganze Weile, gell?
Hallo Sophie, danke für deine Einleitung. Ja, das Thema begleitet mich eigentlich schon seit dem Studium, seit der Universität. Ich habe mehrere Vorlesungen, Seminare so ein bisschen zu dem Thema gemacht. Das hat mich eigentlich allem schon interessiert und deswegen bin ich froh, dass wir heute zusammen den Abend unter dem Thema gestalten können.
Ja, die Bibel und vor allem das Alte Testament beinhalten eine Reihe von Gesetzen und Regeln und manche schauen auf den ersten Blick echt ein bisschen kurios aus. Man weiß nicht genau, was soll das heißen. Dann gibt es andere, die machen für uns gleich einmal einen Sinn. Und heute werden wir uns schon ein paar anschauen und darüber reden und auch darüber reden, ob das überhaupt eine Relevanz für uns hat. Und weil es mich interessiert hat, jetzt gerne am Anfang etwas Grundlegendes fragen, und zwar, die Bibel ist ja unser Glaubensbuch. Warum hat die überhaupt so viele Gesetze und Regeln drinnen?
Also, um es ein bisschen besser verstehen zu können, muss man sich anschauen, wie ist die Bibel überhaupt entstanden. Es ist ja nicht, dass sich ja niemand herguckt und jetzt in nur einen Rutsch das alles durchgeschrieben, sondern das ist ja im Laufe von vielen, vielen Jahren entstanden, so ungefähr von 1000 vor Christus bis 200 nach Christus im Großen und Ganzen. Und viele Geschichten, vor allem die, wo es um die ganzen Gesetze geht, spielen ja noch mal viel weiter früher und das an allem noch mündlich weitergeben geworden. Weil am Anfang, und da ist die Bibel nicht allein, da gibt es andere Texte auch noch, um sich die Leute versucht, die Welt zu erklären. Mhm. Wieso ist sie so, wie sie ist? Wieso geht in der Früh die Sonne auf? Wieso gibt es Jahreszeiten? Wieso wachsen Bäume? Wieso gibt es eigentlich uns als Menschen überhaupt? Und das hat man sich auch mit der Bibel versucht, dann auf göttlichen Ursprung sozusagen herzuleiten. Gott hat die Menschen erschaffen, Gott hat die Natur erschaffen und Gott hat die Tiere erschaffen.
Ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass da so Regeln entstanden sind?
Also, das ist dann so gewesen, dass Gott hat ja nicht die Welt erschaffen und dann gesagt, jetzt wie es will, sondern hat vor allem am Anfang einmal wieder eingegriffen. Und der hat einmal wieder bestimmte Leute ausgewählt und sie unter einen größeren Schutz gestellt und gesagt, ich schaue auf dir, zum Beispiel am Anfang war Adam und Eva, dann mit Noah und seiner Arche, wo Gott gesagt hat, bau du die Arche, weil jetzt kommt eine große Flut und der wird dich schützen. Und dann ganz am bekanntesten eigentlich mit Abraham. Er hat Abraham ausgewählt sozusagen und gesagt, du bist jetzt der, auf den ich besonders schaue, der meinen besonderen Schutz kriegt. Dafür musst du auch so ein bisschen tun, was ich dir sage. Und Abraham wurde es ganz praktisch. Gott hat zu Abraham gesagt, geh da hin, dann ist er zusammen hingegangen und dann hat er wieder gesagt, jetzt gehst du aber irgendwo anders hin, dann ist er wieder irgendwo anders hingegangen.
Ja, jetzt wenn wir so zurückschauen, also ist am Anfang wird eher so ein Vertrag zwischen Gott und zwischen ein paar auserwählten Leuten festgehalten. Also in dem Fall zum Beispiel zwischen Abraham und Gott. Aber das gilt ja noch allein für die zwei Leute, also für Gott plus den Mensch. Wie kommt es noch dazu, dass es Regeln werden, die für alle Leute gelten sollen? Zumindest für alle in dem Gebiet, oder? Wie kommt es dazu?
Also nach Abraham, seine ganzen Nachkommen sind über Umwege in Ägypten gelandet. Und sie haben es eine Zeit lang ganz gut gegangen, aber irgendwann haben sie wieder zurückgewählt. Und ich glaube, die Geschichte von Mose ist bekannt. Also Gott erscheint ihm so als brennender Dornbusch und sagt zu ihm, hilf in deine Leid und in meine Leid, dass sie wieder zurückziehen können, wo sie eigentlich herkommen, so aus dem Gebiet von heutigen Israel, so in den Bereich, was wir so ein bisschen als Nahen Osten kennen, wieder aus von Ägypten. Und dann kommen so die 10 Plagen, die 10 Zeichen. Und der Pharao lässt sich dann schlussendlich gehen, zieht ihm dann nach. Dann kommt das mit der Teilung von Rotem Meer, wo sie durchgehen. Und da wird in der Bibel beschrieben, dass das auf einmal sind das Hunderttausende von Leuten. Und je größer eine Gruppe ist, umso speziellere Gesetze braucht es auch. Weil am Anfang war dann ganz bekannt, was wir auch kennen, die 10 Gebote. Das war das Erste, wo Gott sagt, ihr habt jetzt befreit, ihr habt irgendwie da rausgeführt. Dafür gebe ich jetzt 10 relativ klare und Gebote mit, an die ihr es enthalten sollt. Die Regeln einerseits enge Beziehung zu mir, also zu Gott, zwischen Gott und dem Menschen und zwischen eigentlich untereinander. Wie geht das miteinander um? Zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Aber auch wenn man die Gottesbeziehung anschaut, du sollst keinen anderen Gott haben und du sollst ja kein Abbild Gottes machen.
Ja, Herr Haas, praktisch die 10 Gebote waren das erste Mal so Gesetze, die so eine Grundlage für das Zusammenleben von einem Volk darstellen. Und dann war es halt das Volk Israel, aber das gilt ja dann auch für die Christinnen und Christen. Aber das ist schon auch ein bisschen so der Vorreiter vom heutigen Rechtssystem, oder?
Ja, genau, also die 10 Gebote kommen schon zu sagen, dass wenn man heute so die Menschenrechte kennt und so und allgemeine Gesetze, dass das im Wesentlichen auf das zurückgeht. Gleichzeitig sind die 10 Gebote ja sehr allgemein gehalten. Und wie schon gesagt, an der Gruppe war ziemlich groß, über 100.000 von Leuten. Und je größer so eine Gruppe ist, umso speziellere Gesetze braucht es einfach. Und noch, auch wenn noch die Fälle aufgetreten sind, wo es einfach so Gesetze braucht, sind dann die Macht geworden. Und das geht wirklich dann bis in, wie wir halt eigentlich auch so unser Gesetzbuch kennen, wir haben auch irgendwie der Staat oder der Verfassung, aber dann die einzelnen Gesetze sind dann ganz speziell und regeln dann eigentlich viele einzelne Bereiche. Zum Beispiel gibt es in der Bibel auch so Gesetze, wo steht, wenn meine Kuh die tretet und die das zum ersten Mal tut, dann trifft mich keine Schuld. Aber wenn ich gewiss dann, dass meine Kuh aggressiv ist und sie die tötet, dann habe ich Schuld. Und so behandelt die Bibel eigentlich je alle Fälle des alltäglichen Lebens so ein bisschen.
Voll interessant. Also, mir gefällt, das klingt ja, es hat einfach brutal gut schon versuchen zu regeln, wie so eine Gesellschaft zusammenarbeitet oder wie so eine Gesellschaft da aufgebaut ist. Aber jetzt hätte ich gerne auf eine Stelle ansprechen. Magst du noch was sagen?
Ja, weil ich glaube, was schon wichtig ist zu wissen, ist, dass die Bibel im Grundsätzlichen will sie allem versuchen, dass die Leute gut und friedlich zusammenleben. Also, dass eine Gesellschaft entsteht, wo alle einfach sicher sein, wo alle sich aufkommen fühlen, wo jeder und jeder sein Leben gut leben kann, wo niemand allzu sehr benachteiligt ist und wo auch die geschützt werden, die es nicht so gut geht. Und das Leben, was in der Bibel, was Gott uns gegeben hat, dass das geschützt werden soll.
Also das klingt ja schon eigentlich voll modern. Wie du vorher gesagt hast, die Menschenrechte hört man da schon voll aus. Aber ich denke da jetzt an einer Stelle, die mir immer ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich verstehe sie falsch, na, wahrscheinlich, die kommt mir halt so brutal vor. Und zwar ist das, was heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Mir kommt das ganz wie das Gegenteil vor. Also nicht, dass man versucht, dass die Leute gut zusammenleben, sondern mir kommt das vor, als dass da die Gewalt nicht mehr auch her.
Also das ist ja eine gute Stelle eigentlich, weil das ist sicher eine für die Bibelstellen, die am öftigsten zitiert wird und auch am öftigsten missverstanden wird. Wenn man das so herdenkt, dann okay, wenn du mir ein Auge ausstichst, dann darf ich es dir auch ausstechen und wenn du mir einen Arm brichst, darf ich dann abbrechen. Also, was man so ein bisschen unter Blutrache versteht, Gleiches mit Gleichem vergelten. Und so haben zur damaligen Zeit auch die allermeisten, kann man sagen, die allermeisten Reiche, die allermeisten Volksgruppen ihre Gesetzgebung gehabt. Die Bibel geht aber einen anderen Weg und deswegen wird der Stelle missverstanden. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn geht nicht vom Opfer aus, dass ich dir das Auge ausstechen, sondern geht vom Täter oder von der Täterin aus, dass wenn ich dir ein Auge ausstechen, dann muss ich dir Schadensersatz leisten, so viel wie mir mein eigenes Auge wert ist. Ich gebe dir dein Auge genommen und gebe dir dafür etwas Entsprechendes, einen entsprechenden Wert, einen entsprechenden Geldbetrag, oder auch Schaf oder Ziegen, die das Auge wieder wert machen oder die den gebrochenen Arm oder den gebrochenen Fuß wieder wert machen. Das heißt, wenn unser Gesetz heint, funktioniert das so, das ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip, dass man einfach entstandenen Schaden nicht mit gleichem vergilt, sondern dass man den Schaden versucht, in einem bestimmten Geldbetrag oder mit einem bestimmten anderen materiellen Wert aufzuwiegen.
Können wir ein Beispiel kurz machen?
Ja.
Also, ich brich dir jetzt die Hand extra, oder?
Okay.
Extra. Na, wird ein Richter zu mir kommen und sagen, wie viel mir meine eigene Hand wert war.
Ja.
Und ich sage vielleicht, ja, ich brauche meine Hand jeden Tag bei der Arbeit, weil ich ja schreiben muss. Und deswegen, dass ich mit der gebrochenen Hand wahrscheinlich einen Monat nicht arbeiten können. Na, schlage ich vor, als Schadensersatz gebe ich dir ein Monatsgehalt von mir. Und dann musst du noch zustimmen wahrscheinlich und der Richter auch noch.
Genau, wenn dann der Richter und ich damit einverstanden sind, dann passt es so. Dann ist sozusagen ich einen Schadensersatz für meine gebrochene Hand gekriegt und du bist von deiner Schuld befreit. Und dir wird nicht die Hand geboren, sondern du leistest materiellen Gegenwart sozusagen. Und das ist ja wirklich, wie heute auch noch das Rechtssystem funktioniert, weil für die Bibel war es ganz wichtig und für Gott war es ganz wichtig, allem Leben zu erhalten, nicht mehr Schaden zuzufügen, als schon ungerichtet geworden ist, und allem zu schauen, Schaden zu minimieren und irgendwie zu schauen, dass es in die Leute gut geht. Und das betrifft nicht nur Mensch, sondern das betrifft auch Tiere und eigentlich die ganze Natur.
Die haben es bis jetzt einfach falsch verstanden und eigentlich ist das ziemlich modern gewesen für die Zeit.
Ja.
Jetzt darf ich dir aber noch gerne etwas fragen.
Frag du.
Über das habe ich jetzt schon öfter etwas gehört und mir kommt es ein bisschen kurios für, weil ich verstehe nicht den Sinn dahinter, aber vielleicht kannst du mir da gleich weiterhelfen. Und zwar gibt es ja einen Haufen Vorschriften rund ums Essen. Kannst du uns da ein paar Beispiele machen?
Also ja, es gibt die sogenannten Speisevorschriften. Das sind vor allem im Buch Levitikus, im dritten von den fünf Büchern Mose drinnen. Jetzt machen wir ein kleines Quiz. Ich sage dir mehrere Tiere und du sagst mir, ob man sie essen darf oder nicht darf. Darf man deiner Meinung nach laut Bibel Schweine essen?
Nein.
Stimmt, darf man nicht. Darf man Schaf essen?
Ja, dann weiß ich, dass sie es in der Bibel essen.
Ja, stimmt. Darf man Hosen essen?
Ja.
Nein, Hosen darf man nicht essen. Darf man, jetzt gehen wir ins Wasser, darf man Karpfen essen?
Ja, eigentlich. Denke ich schon.
Und Garnelen?
Ja.
Und Muscheln?
Denke ich schon.
Also Bären darf man nicht essen. Und noch als letzte Frage, darf man Pferde essen?
Denke eher nicht.
Nein, darf man nicht essen. Also die biblischen Speisevorschriften kann man sich ganz gut zusammenfassen. In dem Moment, wo Leih Wiederkäuer gegessen werden, dürfen die Bachhufer sein. Laut Bibel, also Ziegen und Schaf sind okay. Also was keine Bachhufer sind, zum Beispiel Pferde oder Kamele, darf man nicht essen. Interessanterweise steht drin, dass man Hosen nicht essen darf, obwohl sie Wiederkäuer sind. Aber eins der gewissen Hosen sind gar keine Wiederkäuer, aber das steht so in der Bibel drin. Beim Meeresbewohner, sagen wir so, darf man leider essen, die Flossen und Schuppen haben. Also man darf keine, deswegen Karpfen schon, aber man darf keine Aale essen und keine Delfine und so. Und man darf keine Aasfresser essen, also keine Geier und keine Füchse und so. Es wirkt jetzt im ersten Moment ein bisschen eigenartig und ein bisschen, ja, so komisch für uns als Heimdienst. Ja, und zufällig, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist es eigentlich sehr sinnvoll. Weil eigentlich ist das, kann man sagen, der erste Beitrag zu Natur- und Umweltschutz. Und zwar einerseits haben laut Bibel sie leiget, darf die Tiere essen, für die es wirklich viele gegeben hat. Und in der Wüste, bei ein bisschen sehr kargen Bedingungen, haben sich Schaf und Ziegen relativ gut gehalten und waren einfache Tiere zu halten. Deswegen hat es viele gegeben, deswegen hat man sie gedacht essen. Aber Schweine oder auch Pferde oder Kamele waren im Verhältnis selten und haben deswegen geschützt werden, weil man gesagt hat, die Tiere braucht es sonst. Die darf man nicht einfach so essen und einfach so töten, sondern auf die muss man besonders schauen. Und das Gleiche ist bei den Fischen. Sie waren gesehen haben, in die Flüsse und in die Gewässer zwischen Jordan, Todesmeer, Mittelmeer, hat es bestimmte Fische sehr oft gegeben und bestimmte Fische sehr selten. Und dann haben sie gesagt, die, wo es ganz oft gibt, darf man essen, und die, wo es selten gibt, darf man nicht essen. Mhm. Und ganz interessant ist es eigentlich bei den Aasfresser, weil Aasfresser fürs Ökosystem und für die Umwelt haben sie eine volle wichtige Aufgabe, und zwar essen sie dort Tiere.
Sie rahmen auf.
Genau, sie rahmen auf. Und man kann sich vorstellen, also auch heute noch, dort die Tiere sind ja wirklich voll gefährlich für die Gesundheit. Und dann haben sie damals schon verstanden, wie wichtig das ist, dass es Tiere gibt, die dort die Tiere aufessen. Vor allem, wenn man sich vorstellt, wenn vielleicht der Dürre kommt oder eine Umweltkatastrophe, dass wirklich viele dort die Viecher sind, dann war das ja wirklich von nun auf einen Moment eine große Gesundheitsgefahr, wenn da jetzt niemand war, der die beseitigen darf. Ja. Deswegen wurde es eigentlich wirklich so der erste Schutz, der erste Umweltschutz, der erste Naturschutz, dass man geschaut hat, die Tiere, die selten sind, die schützt man, wie es auch heutzutage bei uns da auch noch ist. Auch wenn man die Jagd in Südtirol anschaut, darf ja nicht jedes Tier gejagt werden, sondern alle die, wo es viele gibt und wo es genug gibt und andere Tiere stehen unter einem bestimmten Schutz, wo es wenige gibt und dürfen nicht gejagt werden. Und so kurios eben die Gesetze, die Vorschriften ein bisschen anmuten, wenn man sie so liest oder so hört, so sinnvoll ist eigentlich der Hintergrund, und wenn man noch weiter liest, der Schutz betrifft nicht nur Tiere, sondern auch die Pflanzen, wenn es darum geht, welche Bäume dürfen gefällt werden, welche Bäume dürfen nicht gefällt werden, welche Bäume dürfen gepflanzt werden. Also da war schon ganz früher, schon vor über 3000 Jahren, ein starker Gedanke dahinter, die Natur und die Umwelt, die Gott geschaffen hat, zu schützen.
Voll interessant. Und das heißt auch für mich jetzt, dass viele von den Vorschriften zwar ganz lustig klingen, aber eigentlich schon etwas Sinnvolles dahinter steckt. Und vielleicht war es oft einmal gar nicht schlecht, sich ja, Gedanken darüber zu machen und dazu verstehen, dass das einfach zur Zeit geschrieben ist und an einen Ort geschrieben worden ist, wo das wirklich noch relevant für die Leute und auch voll wichtig. Heißt aber für mich jetzt auch im 21. Jahrhundert in Südtirol, dass das für mich nicht unbedingt gilt, weil ja, kein Wildschwein zu essen ist für mich vielleicht irrelevant. Deswegen frage ich mich ein bisschen, warum stehen die überhaupt in der Bibel? Kann man die nicht einfach streichen oder ersetzen, dass die zur heutigen Zeit passen taten?
Also tatsächlich scheint Seil die einfachste Lösung, dass man sagt, man kürzt alles ein bisschen zusammen und schreibt noch ein bisschen in Sukkus aus und gut gegangen. Aber ich persönlich halte von Seil nicht so viel. Einerseits ist es ganz interessant, auch die Entwicklung noch zu vollziehen, wie sich die Gesetze entwickelt haben und wie das dann entstanden ist, wie sie sich auch als Gruppe, als Volk, als Gesellschaft weiterentwickelt haben und was die Gedanken dahinter waren, wieso sie jetzt speziellere Gesetze braucht und wieso nicht da. Am Ende stimmt es, dass die Grundbedeutung von damals und von heute gleich ist, also dass man das gesellschaftliche Zusammenleben nicht nur unter die Menschen, sondern auch für die ganze Welt regeln will. Wenn es speziell um die Gesetze geht, ist ja Jesus schon gefragt worden, der sich als Jude hat, der müsste dann die Gesetze halten, welche Bedeutung für ihn die Gesetze haben. Und meiner Meinung nach gibt er die beste und eindrucksvollste Antwort in Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, das lese ich jetzt ganz kurz vor. Ein Gesetzeslehrer wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Jesus sagt da ganz eindrucksvoll, dass die ganzen Gesetze und die ganzen Richtlinien orientieren sich an zwei Prinzipien. Zum einen ist es, wie ist die Beziehung für die Menschen zu Gott? Achtet man Gott? Liebt man Gott? Achtet man seine Schöpfung und alle Geschöpfe, die er gemacht hat, die Natur, die er gemacht hat? Und das Zweite, wie schafft man es untereinander? Wie ist die Beziehung zwischen den Menschen innerhalb der Gesellschaft? Wie geht man vor allem mit den Armen, mit den Schwachen, mit den Ausgegrenzten um? Weil eine Sache, die bei den biblischen Gesetzen allem ganz, ganz deutlich ist und ganz, ganz klar ist, es waren vor allem die Schwächsten der Gesellschaft geschützt. Und zur damaligen Zeit, wie auch heute, sind es halt Waisen oder Witwen oder arme Menschen. Und die zu unterstützen, die zu schützen, die ja irgendwie eine Perspektive aufzuzogen, das hat schon die Bibel vor 3000 Jahren getan, dass man nicht gesagt hat, es hat keinen Platz, sondern es ist halt ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und es ist unser Auftrag, auf uns zu schauen. Gott sagt zu Mose öfter, so wie ich eng aus Ägypten ausgeführt dann und gerettet dann, so besser ein Auftrag auf alle Menschen zu schauen und alle Menschen willkommen zu heißen und irgendwie alle Menschen gut zu behandeln, weil ich ihn eng gut behandelt, dann ist eng Auftrag, andere Menschen gut zu behandeln. Und selber Gott und auch dann in die ganz biblischen Autoren vor allem ganz, ganz wichtig und sehr zentrales Unliegen für die Gesetze.
Voll interessant. Eigentlich wirklich schöne Gedanken. Und jetzt zum Ausschließen von unserem Gespräch, darf ich dich noch gern auf unser eigentliches Thema des Abends nochmal ansprechen, auf unseren Titel des Abends. Und zwar, Michael, woran hältst du dich?
Ich glaube, wenn wir jetzt die Gesetze ins Belungschau kommen und auch so ein bisschen Hintergründe, da sind für mich schon zwei Sachen ganz wichtig. Zum einen ist es, was ich gerade eben gesagt habe, das mit dem Schutz vor den Leuten, die sonst niemand haben, vor ausgegrenzten, vor Armen. Ich glaube, die biblischen Gesetze ermutigen uns, auf andere zuzugehen, vor allem auf die, die niemand haben und auch die Stimme zu erheben für die Schwachen und für die Ausgegrenzten. Und zum anderen ist das, was ein bisschen vorher zum Spruch gekommen ist, der Natur- und Umweltschutz, das bewusste Umgehen mit den Ressourcen, das bewusste Hinschauen auf die Natur, nicht leid, dass wir Menschen genug und im Überfluss haben, sondern dass auch die Natur, dass die Tiere, dass die Pflanzen ein Teil von der Welt sind, in der wir gemeinsam leben und die zu schützen und darüber nachzudenken, welche Lebensmittel, welches Essen tut gut, so wie es damals schon in der Bibel die Leute getan haben, wie schafft man es, die Natur bestmöglich zu schützen? Wie schafft man es da, ressourcenschonend umzugehen? Wie schafft man es, einen guten Kreislauf zu erhalten, der nachhaltig ist und der auch im Einklang mit den biblischen Regeln steht und mit den biblischen Gedanken, die dahinter stehen, ist schon ganz etwas Eindrucksvolles für mich. Und ja, und ich glaube, die Bibel ermutigt uns, jeden Tag das Leben bewusster zu leben.
Danke dir, Michael, für das schöne Schlusswort. Ich glaube, wir können uns alle etwas mitnehmen und etwas auch lernen von dem Gespräch und von den biblischen Gesetzen im Check. Ja, danke in alle, die zugehört haben, dass es dabei war beim Glaubenstag. Biblische Gesetze im Check, woran hältst du dich?
Das war Glaubenstag auf ein Ratschau über Gott, präsentiert von Südtirols katholischer Jugend.